mich gefreut, dass ich darüber was weitergeben kann, über das Thema Lebensmitte. Und als ich mich dran gesetzt habe und begonnen habe, die Dinge nochmal zu durchdenken und auch nochmal Bücher zu lesen, die mir selbst auch geholfen haben, habe ich gemerkt, dass ich im Vielen noch gar nicht so richtig vollständig durch bin, durch diese Prozesse. Und habe dann auch ein Gespräch gehabt am letzten Wochenende mit meiner Frau Jutta, die auch hier irgendwo sitzt. Ich weiß gar nicht, da sitzt sie. Und wir haben intensiv nochmal ausgetauscht über Dinge, die uns auch besonders bewegt haben in den letzten Jahren. Wir sind als Missionsleiter auch ziemlich intensiv beschäftigt, auch mit einer Aufgabe, die uns echt fordert in Eppstein. Aber ich bin insgesamt froh, das Thema mal so weitergeben zu können. Es ist das erste Mal. Ich bin kein Profi in Vorträge halten, gerade auch nicht, was dieses Thema anbelangt. Das sind keine schnellen Prozesse, die da ablaufen. Es sind keine Instant-Dinge, die da geschehen. Es ist eher so, wie man früher gekocht hat. Man hat früh morgens angefangen mit Kartoffeln schälen und dann hat man das gemacht und das gemacht und das. Und dann irgendwann merkt man, da steht ein Gericht auf dem Tisch. Und so ähnlich ist das auch in der Lebensmitte mit den Dingen, die sich da irgendwo herausbilden, auch, dass das eben länger dauert. Das sind keine schnellen Prozesse. Und die geschehen eher wellenartig und manchmal auch schlagartig durch Ereignisse hervorgerufen. Lebensmitte, einige sagen auch Midlife Crisis, das ist der englische Begriff dazu. Von der Zeit her, wann das ungefähr auftreten kann, bei einigen mehr, bei einigen weniger, das ist so zwischen 35 und 55. Genauer gesagt, eigentlich zwischen 45 und 50. Aber das heißt nicht, dass das genau in der Zeit kommen muss. Ich habe mit einem anderen Kollegen mal gesprochen, der sagte, er hat ähnliche Erfahrungen gehabt mit 30, 35. Ja? Und man kann sagen, dass die Dinge, die wir jetzt miteinander bewegen, auch immer wieder vorkommen im Leben, wenn wir in eine Identitäts- oder Sinnkrise hineinkommen, wenn wir uns fragen, wenn wir uns Grundsatzfragen stellen über unseren Weg. Und die Dinge können ausgelöst werden durch einschneidende Ereignisse. Es ist auch keine Modeerscheinung der Neuzeit, Midlife Crisis, sondern das gab es früher auch. Man hat nur nicht die Dinge so thematisiert. In einem interessanten Buch, das ist auch ein Buch, was ich intensiv genutzt habe, von Anselm Grün, der beschreibt Predigten, die ein Mystiker vor 600 Jahren, Johannes Tauler, in einem Kloster für Frauen gehalten hat. Der hat also dort eine Themenreihe gepredigt und hat das Thema Lebensmitte dort angesprochen. Einige Zitate und einige Gedanken daraus werden auch auftauchen. Das war vor 600 Jahren. Wie sehr das auch die Menschen eigentlich bewegt. Ich werde an einer Stelle auch einen biblischen Bezug herstellen, obwohl natürlich das Wort Midlife Crisis oder Lebensmitte in dem Sinne nicht in der Bibel als Begriff vorkommt, aber Krisen natürlich sehr wohl kommen in der Bibel vor. Zunächst möchte ich das Ganze mal ein bisschen beschreiben. Da würde ich dich bitten, Uwe, dass du die eine Folie mal reinmachst. Hier ist ein Smiley. Das ist ein Bild, wo alles noch relativ geordnet zugeht. Die bisherigen Lebensbereiche, die sind mir nahe, die kann ich durchdringen, die kann ich irgendwo gestalten. Werte, Glaube, Ehe, Familien, die körperlichen Dinge, die gefühlsmäßigen, emotionalen Dinge, die Wünsche und Ziele, die ich habe, Karriere, Beruf. Stellen wir uns vor, jemand durchdringt das, hat das alles mehr oder weniger im Griff. Natürlich nie ideal und nie perfekt. So ist das Menschsein ja nicht. Aber in der Lebensmitte, so ab 40 ungefähr, da kann es vorkommen, bei einigen mehr oder einigen weniger, dass diese Lebensbereiche ins Strudeln geraten und anfangen zu driften. Und ich merke, dass die verschiedenen Bereiche in Bewegung sind und ich Mühe habe, in diesem Strudel der Lebensmitte zurechtzukommen mit den neuen Herausforderungen. Und jemand sprach von dem Auseinanderdriften verschiedener Dinge und ich verliere den Überblick und gerate in Stress hinein. Das kann bei Ehe und Familie so aussehen, dass ich vielleicht 10, 15, 20 Jahre verheiratet bin und langsam merke, dass mein Partner sich wirklich nicht mehr so verändert, wie ich mir das die ganze Zeit gewünscht habe. Ja, das kann so ein Strudel sein. Oder jemand, der Single ist und 40 wird und 45, der merkt, es kann sein, dass ich vielleicht mein Leben lang Single bleibe und gar keinen Partner finde. Das kann auch so ein Strudel sein, der bisher noch relativ geordnet war, aber mir werden plötzlich diese Dinge in der Mitte bewusst. Hier hinein gehören auch Scheidungen, die stattfinden in diesem Bereich der Lebensmitte, wo das auch nicht mehr so einfach ist. Wir haben so ein Sandwich-Gefühl. Wir befinden uns zwischen den älter werdenden Eltern, die auch irgendwo anders werden und mehr Hilfe brauchen, und vielleicht den Kindern, die gerade Teenager werden und uns auch beanspruchen. Wir fühlen uns irgendwo so in diesem Sandwich-Bereich. Ja? Und das sind intensive Bereiche. Du hast vielleicht ein schönes Haus gebaut und hast darauf hinzugearbeitet. Jetzt ist das Haus, jetzt ist die Familie gegründet, aber irgendwann sitzt du da vor deinem Kamin und du denkst dir, was soll das? War das jetzt alles? Wozu? Für wen? Ja, das sind so typische Midlife-Fragen. Oder der Bereich Karriere und Beruf. Du bist eigentlich in den besten Jahren, hast viel erreicht, aber jetzt plötzlich fühlst du dich gestresst, du fühlst dich müde. Du sagst, ich bin zwar hier oben angekommen, aber eigentlich wird nur auf meine Leistung geguckt. Aber ich als Person, wer fragt mal nach mir? Wenn die wüssten, wie es mir wirklich geht. Ja? Das sind so Dinge. Ich werde lustlos in meinem Beruf. Ich kannte das auch, als wir nach 11 Jahren Afrika nach Eppstein kamen, in die Aufgabe der Missionsleitung. Wir sind jetzt 8 Jahre dort tätig. Da war das auch so ähnlich. Am Anfang war da ein großer Enthusiasmus und im Laufe der Zeit wurde das eher mühsam, das Ganze irgendwo aufrecht zu erhalten und zu durchdringen. Und ich kann mich noch gut erinnern, dass ich Mühe hatte mit den vielen Erwartungen, die auf mich gerichtet waren. Die Erwartungen der Unterstützer von den Missionaren, von den Missionaren selbst, von den Mitarbeitern selbst. Und das kam irgendwo in Bewegung und hat mich gestresst. Das war so eine typische Situation. Aber auch der Bereich Werte und mein eigener Glaube, der gerät ins Strudeln. Glaubenssätze, Dogmen, die bisher felsenfest waren, die werden vielleicht plötzlich fad und leer. Du hast hinter die Kulissen geschaut, du bist vielleicht Gemeindeältester oder Missionsleiter und hast einen Blick getan hinter die Kulissen und du merkst, Mensch, das ist alles gar nicht so, wie ich das immer gedacht habe. Oder ich merke, den Ansprüchen, die ich immer hatte, den genüge ich selbst nicht. Oder ich merkte irgendwann mal, das, was ich predige, glaube ich das eigentlich noch? Das kann einen in eine Krise stürzen, diese Dinge. Was ist der Sinn des Lebens? Diese Fragen können plötzlich wieder kommen. Oder auch in dem Bereich Wünsche und Ziele. So vieles von dem, was man sich wünschte, ist nicht in Erfüllung gegangen. Und wenn es sich erfüllt hat, merke ich, es füllt mich gar nicht aus. Es ist ein von kurzer Dauer. Man hat Erfolg, aber wenn andere wüssten, wie es mir geht. Der Elan schwindet, man spürt die Grenzen. Und interessant, in dieser Lebensmitte, da kommen oft neue Wünsche, neue Sehnsüchte steigen in mir auf. Im Bereich Emotionen. Unbekannte Emotionen melden sich. Unbewältigte und längst verdrängte Lebensthemen. Bei mir war das zum Beispiel die Beziehung zu meiner Kindheit und dem Glauben meiner Kindheit. Ich komme aus einer katholischen Familie, bin mit 20 Jahren zum lebendigen Glauben gekommen durch eine Evangelisation. Irgendwann in Afrika merkte ich, dass ich eine Sehnsucht bekomme nach der katholischen Kirche. Ja, was macht man mit dieser Sehnsucht als Missionsleiter eines evangelikalen Missionswerkes? Ja. Die Dinge geraten ins Strudeln. Ja. Der Körper, auch so ein Thema. Die ersten Limits werden deutlich in der Lebensmitte. Ich habe mich erinnert, als ich hier vorbereitet habe, an eine Begebenheit. Ich steige ins Auto, wollte zu irgendeinem Dienst fahren. Ich glaube, es war sonntags morgens. Es war noch ein bisschen dämmerig und ich wollte mir im Autoatlas, das war noch die Zeit, als ich noch kein Navi hatte, im Autoatlas hinten bei dem kleingedruckten Bereich den Ort raussuchen mit dem Code. Ich habe das nicht mehr gesehen. Dachte ich, Tommy, was ist denn mit dir los? Also ich nenne mich selbst Tommy. So heiße ich von zu Hause aus. Und dann sage ich, Tommy, was ist los? Du siehst das nicht mehr. Und dann merkte ich, dass meine Augen nicht mehr so gut sind wie vorher. Graue Haare ist auch so ein Thema. Oder Wechseljahre bei den Frauen. Da kann ich nicht viel zu sagen, aber das ist auch so ein Thema, was körperliche Dinge anbelangt. Den größten Schock hatte ich, als in der Straßenbahn oder an der S-Bahn ein junges Mädchen aufgestanden ist für mich. Das war nicht schön. Das war irgendwie komisch, ja. Es war zwar sehr nett, aber doch irgendwo merkte ich, jetzt ist irgendwas mit mir anders geworden, ne? Auch die Sache mit den Pfunden. Es ist auch so ein Kampf gegen die Pfunde. Man merkt, dass die gar nicht mehr so leicht schwinden. Die Pfunde, die man anlegt, das ist auch sowas. Man nimmt sehr leicht zu, man nimmt aber nicht so leicht mehr ab. Das ist auch so eine körperliche Veränderung in der Lebensmitte. Und jetzt tun wir mal das Bild einblenden. Also das soll das darstellen. Die Dinge kommen in Strudeln, die bisher irgendwo doch relativ nah bei mir waren, die ich ganz gut durchdringen konnte. Und das ist, glaube ich, ein ganz gutes Bild für die Lebensmitte, eine ganz gute Beschreibung. Ich habe aus einem anderen Buch von Romano Guardini, ein Religionsphilosoph, katholisch übrigens, in diesem wunderbaren Buch Die Lebensalter, da beschreibt er das folgendermaßen. Der Mensch erfährt, dass es ein zu viel gibt an Arbeit, an Kampf, an Verantwortung. Die Arbeitslast häuft sich. Die Anforderungen werden immer größer. Man sieht kein Ende. Familie, Beruf, Gemeinde und die darin enthaltenen Beziehungen, die Spannungen, die Anforderungen, die Schwierigkeiten, das alles strebt beständig auseinander zu rinnen und muss durch immer neue Anstrengungen, durch Klugheit, durch Wachsamkeit, selbstloses Ausgleichen, durch Verzicht zusammengehalten werden. Die Erfahrung von Müdigkeit stellt sich ein, dass es zu viel wird, dass man ruhen möchte, dass man anfängt, vom Kapital zu zehren. Das fand ich eine ganz passende Beschreibung. Ich habe auch immer wieder mal gedacht, Mensch, ich brauche Ruhe. Ja? Eine große Sehnsucht nach Ruhe, die bei mir entstanden ist. Ich komme da gleich nochmal hin. Das nächste Slide. Ja, ruhig nochmal. Es treten dann in der Krise der Lebensmitte auch manchmal körperlich-seelische Erkrankungen auf. Und das sind dann deutliche Warnhinweise. Ich gehe auf einige mal ein. Da ist einmal der Burnout, das Ausgebranntsein. Eine typische seelische Situation, die oft in der Lebensmitte vorkommt. Ja, ich nenne sie als erstes, es kommt oft vor. Manche sagen schon, das ist fast eine Volkskrankheit geworden. Es ist nicht so sehr der volle Terminkalender, sondern es sind mehr die seelischen, emotionalen Lasten, die man zu tragen hat. Man fühlt sich dadurch überfordert, indem man die Anerkennung sucht durch immer mehr Leistung und immer mehr Leistung und Anerkennung und Bestätigung sucht und dadurch einen inneren Antreiber hat, der einen ausbrennen lässt. Es ist also nicht damit getan, jetzt nur ein paar Termine aus dem Kalender zu treiben, sondern diesen inneren Antreiber zu erkennen, der mich immer wieder neu antreibt, zu Leistungen und zu Dingen, damit ich Anerkennung und Bestätigung bekomme. Oder die Depression. Man hat Selbstzweifel. Man hat Zweifel am Sinn des Lebens. Man spürt die Lasten. Sie bedrücken einen, sie erdrücken einen. Ein Überforderungsgefühl. Ich habe manchmal so ein Gefühl gehabt, dass ich dachte, Mensch, ich komme mir vor wie in einem Kartenhaus und ich gehe jetzt ganz langsam rückwärts raus, dass das nicht über mir zusammenbricht. Ja? So ein Gefühl kann da vorkommen. Aber auch psychosomatische Erkrankungen wie Rückenschmerzen, Bluthochdruck. Ich habe von einem Freund, der ungefähr so alt ist wie ich, gehört, der hat mal so eine Reha mitgemacht, der hatte Rückenschmerzen. Und irgendwann hat der Arzt in dieser Reha alle Rückenleidenden zusammengerufen. Und die haben sich schon gewundert und haben gedacht, warum kommen jetzt alle, die mit dem Rücken zu tun haben, hier zusammen. Und dann fing der Arzt an und fragte, welche Lasten tragen Sie? Welche Lasten von sich selbst und Lasten von anderen tragen Sie? Fragte der Arzt. Ja? Er meinte damit keine realen Lasten, dass sich jemand verhoben hat, sondern er meinte seelische Belastungen. Und dann haben sie darüber gesprochen. Das ist dieser Bereich. Das ist was Typisches für die Lebensmitte. Jetzt ist die Frage, welche Bewältigungsstrategien wenden wir an? Das heißt, wir versuchen ja diesen Zustand, wo alles in Bewegung gerät, wo die Dinge in Unordnung geraten, die mir Mühe und Stress machen. Welche Bewältigungsstrategien wenden wir an? Und an dieser Stelle, dass das nicht nur Vortrag ist, würde ich mal bitten, dass man sich vielleicht zu zweit oder zu dritt zusammentut und mal ein bisschen darüber redet, was Menschen so anstellen, um diese Situation zu bewältigen. Das wäre jetzt, glaube ich, gut, wenn man das mal so ein paar Minuten macht und dann werde ich weitermachen und die Punkte nennen und am Schluss frage ich, ob da noch irgendwo was ergänzt werden kann aus diesem kurzen Gespräch im Miteinander. Ja? Also welche Bewältigungsstrategien werden angewandt? Also, kriegen wir das hin? Ja, so zwei, drei Leute zusammen, einfach ein bisschen austauschen. Ich mache es von vorne aus, von vorne dann gebe ich ein Signal und dann machen wir weiter. So vier Bereiche nennen. Ich möchte gleich dazu sagen, dass diese Bewältigungsstrategien manchmal auch zu einem Fluchtmechanismus werden können oder auch zu einer Verdrängung, was dann nicht gut wäre. Dass die aufkommenden Fragen, die sich stellen, dass die einfach verdrängt werden und dass man denen entflieht. Das wäre nicht gut. Ich nenne jetzt mal vier und wenn am Schluss noch irgendwo was in den Gruppen gesagt wurde, kann man das noch gut ergänzen. Ich sage mal die erste. Überspielung. Das heißt, man überspielt die aufkommenden Fragen und das, was hochkommt. Und die Medien- und Konsumwelt, in der wir leben, die ist eine super Hilfe zur Überspielung. Sich vors Fernsehen zu setzen, vors Internet oder auch andere Konsumgüter zu konsumieren. Also es wird uns leicht gemacht, die Dinge einfach zu überspielen. Und es gibt eine ganze Werbeindustrie, die hat Interesse daran, dass wir Dinge überspielen. Und das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt. Ich habe mich da selbst auch wiederentdeckt und habe die Fastenzeit vor allen Dingen genutzt, um einfach mal zu sagen, ich gucke jetzt mal kein Fernsehen in der Fastenzeit. Oder ein anderes Thema, was bei mir auch in dem Bereich aufkam, ich fing irgendwann, als die D-Mark am Verschwinden war und wir im letzten Heimataufenthalt in Deutschland waren und wussten, das nächste Mal, wenn wir von Afrika nach Deutschland kommen, ist die D-Mark weg und die Pfennige und die Groschen. Und dann habe ich mit den Kindern angefangen, Münzen zu sammeln. Und das habe ich dann auch in Afrika beibehalten und das ist zu einem Hobby geworden, was ich gerne mache. Aber es ist interessant, diese Sammelleidenschaft, die kann in der Lebensmitte auch ziemlich wichtig werden. Und ich benutze dann die Fastenzeit, wie ich eben sagte, um mal zu sagen, also die Sammelleidenschaft ist okay, es ist nicht schlecht, ein Hobby zu haben, aber es ist mir doch ein bisschen viel und ich mache das jetzt mal nicht. Ja? Deswegen halte ich so Zeiten wie die Fastenzeit, halte ich für eine wichtige Zeit, auch in der Lebensmitte, Dinge einzuüben, die uns vielleicht zu wichtig geworden sind. Es können auch ungeordnete Leidenschaften sein. Das Internet ist ein Steigbügelhalter dafür, Chatrooms, Spielen mit dem anderen Geschlecht, ja. Ich habe das Sammeln genannt, aber auch so Nervenkitzeln bei Wettspielen, das ist auch so ein Thema, ja, dass Männer anfangen zu wetten im Internet oder zu pokern, ja. Das sind die Überspielungen oder eben die Sammelleidenschaft. Ich denke, da muss man sich bewusst machen, dass das eigentlich nicht dazu hilft, dass aus der Lebensmitte heraus ein Weg gefunden wird, der uns wirklich dann auch weiterbringt. Extremfälle wären dann sowas wie Alkoholgenuss, Alkoholkonsum, der eben auch auftreten kann, und andere ungeordnete Leidenschaften. Gehen wir zum nächsten Bereich. Das ist jetzt eher was, was auch mit dem Glauben zu tun hat. Es gibt Leute in der Lebensmitte, die merken, dass die Dinge in Bewegung geraten, und die halten krampfhaft fest an Glaubensprinzipien und an den Glaubensformen, wie sie bisher waren, an Glaubenssätzen, wie sie bisher waren. Sie betonen sie noch stärker als vorher, obwohl sie insgeheim denken, dass sie irgendwo fad und leer geworden sind. Aber sie bauen diese Glaubenssätze auf als eine fromme Verschanzung. Man wird sozusagen zum Prinzipienreiter. Und man ist gesetzlich, man ist vielleicht sogar hartherzig gegenüber denen, die freier geworden sind. Man verschanzt sich regelrecht. Man möchte zeigen, was ein guter Christ ist, und verharrt in dieser Situation. Und bei allem Eifer hat man bei solchen Menschen oft den Eindruck, dass sie gerade nicht die Liebe und Vatergüte Gottes ausstrahlen. Bei diesen Menschen, die sich verschanzen. Sie wehren sich gegen alles, worin ihnen Gott auf andere Weise vielleicht begegnen könnte als bisher. Sie verschanzen sich eigentlich gegenüber dem lebendigen Gott, der vielleicht in einer neuen Weise sie ansprechen möchte. Und letztendlich halten sie sich damit sogar Gott und was Gott hineinsprechen will in diese Phase des Lebens, sie halten sich Gott vom Leib. Das ist die Verschanzung. Dann ein dritter Punkt, eine dritte Strategie, wie wir versuchen, damit umzugehen. Manche sagen, das Umfeld muss geändert werden. Also man weist die Schuld von sich weg und sagt, das ist alles, weil das Umfeld so unmöglich geworden ist. Ja. Die Gesellschaft, die Werte, das ist alles, geht alles im Bach runter, das Christentum und so weiter, ja. Die Unruhe des Herzens, die nimmt man zwar wahr, aber man verlagert sie nach außen, indem man eben voller Ungeduld draußen bei den anderen, die Strukturen, die Institutionen, alles verbessern möchte. Es ist interessant, der Tauler hat damals in den Predigten vor 600 Jahren im Kloster gesagt, das sind die Personen, die sich nicht selbst reformieren möchten, sondern das Kloster reformieren möchten. Interessant, ja? Die gibt's auch, diese Schuldzuweisung. Den Blick für die eigenen Schwächen, der ist getrübt, aber die Schwächen der anderen, die sieht man umso deutlicher. Die Bibel nennt das ja diesen Splitterbalken, die Splitterbalken-Situation. In der Psychologie nennt man das Projektion. Man projiziert die Dinge, die einen selbst bewegen, nach außen. Der Heinrich von Knorre, ein christlicher Psychologe, der sagte mal, was Hans über Fritz sagt, sagt mehr über Hans als über Fritz. Ja? Und das ist die sogenannte Projektion. Und das ist auch eine Methode in der Lebensmitte, die Schuldzuweisung. Dann als viertes das Aussteigen. Ich glaube, gibt es auch Beispiele. Bekannter von mir, ein bisschen älter wie ich, der kam irgendwann, hatte sich die Haare blond gefärbt. Ich sagte, was mit dir? Ne? Das war irgendwie so ein Moment, wo er einfach festhalten wollte an der Jugend. Ja? Oder zurück wollte. Oder auch Leute rasten aus und sagen, ich halte das nicht mehr aus mit der Ehe. Und das sind dann die Momente, wo auch Ehescheidungen vorkommen können, selbst nach 10, 15, 20 Jahren Ehe. Oder Leute, die Koffer packen und auswandern. Alles das, was anders ist, das ist gut. Das muss nicht schlecht sein. Es soll ja Veränderungen geben. Aber wenn es dann zu einer Flucht wird, dann werden wir uns selbst dort in einem Ausland oder in einer anderen Beziehung, werden wir uns selbst wiederfinden. In der gleichen Lebensmitte mit den gleichen Fragen. Nach einer kurzen Zeit. Ja? Und wir können nicht vor uns selbst fliehen. Das ist dieses Aussteigen. Das ist übrigens auch in der so, dass man oft auch religiöse Praxis, Dinge, die man bisher getan hat, dass man die auch einfach aus Überdruss sein lässt und manche sogar auch vom Glauben wegkommen, dass sie den Glauben selbst über Bord werfen in dieser Situation. Eine andere fromme Variante des Aussteigens, das sind die Personen, die ständig auf der Suche sind nach der passenderen Gemeinde oder nach der neuen Methode oder nach dem ultimativen Kongress oder nach dem Buch, was die Dinge endlich mal auf den Punkt bringt. Also diese Leute, die ständig irgendwie auf der Suche sind nach dem anderen. Ja. Und das bringt auch große Unruhe und lässt eigentlich keinen Raum für die Fragen, die in einem hochsteigen. Manche sind Bewältigungsstrategien, aber allzu oft werden sie zu Fluchtmechanismen und können dann selbst zum Problem werden. Ja. Jetzt möchte ich mal fragen, gibt es noch andere Dinge in den Gruppen, die genannt wurden, die hier nicht irgendwo drunter fallen? Ah ja, 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 man kann das auch positiv verstehen, ja. Ja, das Positive, die Chancen, die kommen auch noch. Ja, richtig. Ja, in der Literatur wie jetzt wird das eher auch als Fluchtmechanismus bezeichnet, aber mir war das ein bisschen zu krass, weil ich denke, das sind auch Strategien, um Dinge zu bewältigen, ja. Ja, wir gehen jetzt so in diesen Bereich rein der Chancen und der Möglichkeiten und wie man das Ganze auch positiv dann bewältigen kann. Ich möchte noch sagen, es ist wichtig, kannst noch einmal klicken, dass man auch Verständnis hat für die Personen, die vielleicht eher die Dinge zudecken oder eher auf der Flucht sind. Denn die Flucht hat eine innere Logik, es ist ein Abwehrmechanismus, weil die Krise auch noch nicht positiv gesehen wird, weil man in der Krise steckt und auch noch nicht sieht, dass sie einen vielleicht auch in der Formung und in der Beziehung zu Gott auch weiterbringen kann. Man verweigert sich noch dem Innehalten, dem Stillwerden. Man verweigert sich den Fragen, die hochkommen. Und ich möchte einfach an der Stelle sagen, es gibt Umwege, es gibt Rückwege und es gibt im Glauben vom Evangelium her auch immer die Möglichkeit der Umkehr und Buße. Ja, jetzt gehen wir mal in den eher positiveren Bereich rein und ich möchte das tun, indem ich von Romano Guardini drei zentrale Begriffe nochmal verwende. Du kannst die nächste Folie reinmachen. Und zwar hat Romano Guardini die Situation so beschrieben, dass er sagte, Illusionen vergehen. Man hat es nun schon oft erlebt, wie Beziehungen mit Menschen kommen und gehen, Freuden erwachen und zerrinnen. Man erlebt Enttäuschungen an Menschen, auf die man Hoffnung gesetzt hat. Man sieht hinter die Kulissen und merkt, dass die Dinge viel kümmerlicher sind, als man gedacht hat. Und es ist die Zeit der Desillusionierung, die Zeit der Lebensmittel. Ja? Und ich muss sagen, ich habe, seitdem ich mit 20 zum Glauben kam und die evangelikale Bewegung so hoch gesetzt habe, als die Top-Gemeinde und Kirche, die es gibt, ja, seitdem habe ich einen Weg der Desillusionierung erlebt bis heute. Ja. Aber ganz besonders stark erlebt man diese Desillusionierung in der Lebensmitte. Der zweite Bereich, den Begriff, den Guardini verwendet, ist der Überdruss. Der Überdruss meldet sich. Wir durchschauen die Technik des Lebens, uns am Anfang in der Jugend und der Kindheit durch viele Versprechungen hineinzulocken in das Leben, in die Unbekanntheit und die Möglichkeiten des Lebens. Wir sind mutig und wir gehen hinein ins Leben als Jugendliche. Wir werden hineingelockt. Aber, so sagt Guardini, im Fortgang des Lebens wird diese Verlockung und die Verheißung immer schwächer. Man erkennt, dass die Verheißungen schwächer werden. Der Blick sieht schärfer. Das Herz traut sich weniger. Das nennt Guardini den Überdruss. Und er nennt als dritter Punkt die große Ernüchterung. man wird ernüchtert. Und das vollzieht sich in jedem Leben. Die Krise der Lebensmittelmitte schüttelt die Elemente des menschlichen Lebens durcheinander, um sie neu zu ordnen. In der Krise ist Gott selbst am Werk. Er bringt Bewegung in das menschliche Herz, um es für sich aufzubrechen und es von allen Selbsttäuschungen zu befreien. Und hier beginnt, wenn wir das erkennen, da beginnt eine Neuorientierung und eine Vertiefung des Lebens und auch des Glaubens. Und der Guardini nennt das, wir münden ein in die Bejahung des Lebens. Wir bejahen das Leben so, wie es ist. Die Krise soll zur Chance werden. Und damit beschäftigen wir uns jetzt am Schluss des Vortrags. Ich denke, es ist doch gut, dass wir am Schluss auch einige Dinge noch sagen, die positiv sind. Die haben besonders auch mit Glaubensvertiefung zu tun. Da ist einmal bei den Chancen der Bereich, dass sie uns neu orientieren können in der Lebensmitte. Und da werde ich jetzt auch noch ein bisschen persönlicher. Bei mir war das so, kannst du klicken, Raum, Zeit, Begleitung. Das waren wichtige Themen für mich. Ich habe eben gesagt, ich habe diese Sehnsucht gehabt, einen Raum zu finden, wo ich zur Ruhe kommen kann. Ja, wo ich Gott auf tiefere Weise mal begegnen kann, wo ich nicht immer geben muss als Missionsleiter. Und das habe ich gesucht. Die Sehnsucht war riesengroß. Und ich habe nach einem Raum gesucht, ich habe nach einer Zeit gesucht, ich habe nach Begleitern gesucht, die mir dabei helfen können. Und ich merkte sehr stark, dass ich das brauche, die Zeit zum Nachdenken. Und dass ich mir die eingestehen muss. Ich kannte bereits stille Tage, mal ein paar Stunden in der Stille zu sein. Aber ich merkte, ich brauchte mehr als das. Ich war zu aufgewühlt, war zu unruhig. Und dann gingen wir mal zusammen auf ein Wochenende an einen Ort, der heißt Betberg. Das ist unten im Süden bei Freiburg. Ja? Und da ist der Hans-Peter Wolfsberger, ehemaliger Leiter von Liebenzell. Und der hat dort ein Einkehrhaus. Und da haben wir uns angemeldet, mal für 2-3 Tage. Meine Frau und ich gingen hin, aus dieser Sehnsucht heraus. Und mit ihm sprach ich dann auch. Und er hat mich gut verstanden. Er war selbst Leiter der Liebenzeller Mission. Und er hörte sich das so an. Und er sagte, also du brauchst genau das, du brauchst Zeit und Raum, um die Dinge in der Tiefe zu durchdenken, zu bewegen. Du brauchst auch eine geistliche Begleitung. Und dann sagte er mir, als evangelikaler Leiter, ich habe gute Erfahrungen gemacht im katholischen Bereich, mit einem katholischen geistlichen Begleiter. Da war ich zuerst mal elektrisiert und dachte, Moment, das habe ich doch irgendwie abgehakt in meinem Leben, ja. Trotzdem war diese Sehnsucht aber auch in meinem Herzen. Ja. Und dann habe ich jemanden kennengelernt in Frankfurt, in St. Georgen, ein Professor im Ruhestand, ein Jesuit, der geistliche Begleitung anbietet. Und ich habe dann meinen Mut zusammengefasst, habe ihn kontaktiert und dieser über 70-jährige alte Professor, der hat sich Zeit für mich genommen. Er hat viel zugehört. Dem war das egal, ob ich jetzt katholisch oder evangelisch war oder evangelikal, das war ihm nicht wichtig. Er hat mit mir gemeinsam auf mein geistliches Leben geschaut, als geistlicher Begleiter. Ich kannte das von meiner bisherigen Erfahrung eher so, Seelsorge ist eher direktiv, dass man gesagt bekommt, so und so müsste es sein und das müsste es sein und hier ist die Bibelstelle. Aber der hat sich viel Zeit genommen, einfach zuzuhören und mich zu begleiten. Und es hat mir einfach gut getan. Aus dieser Zeit heraus ist dann der Wunsch entstanden, mal eine längere Zeit in ein Einkehrhaus zu gehen. Und ich bin dann 9 Tage in einem Einkehrhaus gewesen, sogenannte Exerzitien. Ich habe mich damit beschäftigt auch und dachte, Mensch, was passiert da mit dir, wenn du da in diesem Bereich jetzt da reingehst? Es war ein katholisches Einkehrhaus in Bingen. Und ich ging dann dorthin. Und war auch etwas skeptisch und habe gedacht, wenn das nicht so gut läuft, ich nehme mir ein paar Bücher mit in meinen Koffer und meine Bibelübersetzungen, die ich so in der stillen Zeit lese. Und dann kam ich da zum ersten Gespräch und dann sagte mir der Pfarrer Mückstein, so hieß er, der Leiter von dem Einkehrhaus, sagte: Herr Weinheimer, Sie sind doch jetzt hierher gekommen, um Gott zu begegnen und dass er zu Ihnen reden kann. Diese Bücher, die stecken Sie mal weg in Ihren Koffer. Weil das ist das, was Gott zu anderen geredet hat. Aber diese Zeit, warten Sie nur, Gott möchte zu Ihnen persönlich reden. Und dann habe ich die Bücher weggesteckt und ging in die Zeit des Schweigens. Und am zweiten Tag sagte ich ihm: Ja, ich habe heute ein paar Kapitel in der Bibel gelesen, wie ich das zu tun pflegte seit meiner Bibelschulzeit. Dann sagte er: Ein paar Kapitel der Bibel gelesen. Dann sagte er: Benutzen Sie die Bibel nicht als Fluchtauto. Verkosten Sie, was Gott Ihnen sagt in der Bibel. Und so wurde ich in dieser Zeit hineingeführt in ein tieferes Glaubensverständnis und vor allen Dingen auch in eine Art des Glaubens, wo ich unmittelbar auch Gott als Person begegnet bin. Für mich war es oft so, dass Gott erst dann wach wurde und lebendig wurde, wenn ich die Bibel aufgeschlagen habe. Ich weiß nicht, ob Sie verstehen, was ich meine, ja, dieses starke Bibel- und leseorientierte Glauben. Und das war für mich eine tiefe Erfahrung. Und durch dieses Schweigen ist mein Leben wie auf eine Zeitlupe gegangen, ja. Und ich habe in aller Ruhe Dinge durchdenken können, wo ich eigentlich gar keine Zeit mehr für hatte. Und es kamen Gedanken in mir hoch, denen ich gar nicht erlaubt hatte, dass sie hochkommen. Und durch diese Begleitung, die auch sehr sensibel war und mich überhaupt nicht versucht hat, in die katholische Kirche zu bringen, sondern wirklich meinen Glauben angeguckt hat, das hat mir einfach sehr, sehr gut getan. Ich habe das dann 2-3 Jahre später nochmal wiederholt und das waren wichtige Elemente für mich zur Glaubensvertiefung. Ich weiß allerdings, dass es nicht für alle der Weg ist. Nicht alle gehören ins Kloster. Und es gibt Berührungsängste und Bedenken, die ich auch verstehe. Peter Strauch, der damalige Bräses, der ging zum Beispiel ans Meer und hat die Erfahrungen aufgeschrieben. Entdeckungen in der Einsamkeit. Das wäre auch ein Buch, was man lesen kann und eine Anregung, die man aufnehmen kann. Nicht jeder soll ins Kloster oder ins Einkehrhaus. Aber Raum und Zeit und möglicherweise auch Begleitung ist sehr wichtig in dieser Zeit der Lebensmittel. Das Zweite, in die Tiefe gehen. Ich habe das schon angedeutet, dieser Johannes Tauler, der vor 600 Jahren diese Predigten gehalten hat, der hat damals gesagt, wir müssen auf den Grund unserer Seele gelangen. Damit meinte er, das Innerste des Menschseins, da müssen wir hingelangen. Da, wo ich ganz bei mir selbst bin. Weil sich so viele Enttäuschungen und so viele Bedrängnisse auf mich laden, die Sinnlosigkeit, die Hohlheit des Lebens sich verdichten, merken wir, dass wir nicht durch weiteres Tun und durch Bemühungen und Anstrengungen dahin kommen, in diese Ruhe, sondern durch das Lassen. Und das ist der Hintergrund auch von solcher Zeit des Schweigens und solcher Zeit der Stille. Dass wir in Berührung kommen mit dem tiefen Inneren unserer Seele. Es kommt darauf an, sagt Grün in seinem Buch, es kommt darauf an, dass wir uns von Gott durch die Leere und Dürre des eigenen Herzens und durch die Galerie unserer Traum- und Wunschbilder bis in den Seelengrund hinunterführen lassen, wo wir nicht mehr den eigenen Bildern und Gefühlen begegnen, sondern dem wirklichen lebendigen Gott. Der dritte Punkt, der da zu nennen wäre, es ist wichtig, dass unsere bisherigen Vorstellungen über diese Welt, über uns selbst, aber auch über Gott weiterentwickelt werden. Dass unsere Sichtweisen, die ja Stückwerk sind, wie wir Gott verstehen, wie wir die Welt verstehen, wie wir uns selbst verstehen, das ist Stückwerk, das ist nicht festgezurrt. Es entspricht auch nicht endgültig der Wirklichkeit, dass diese Sichtweisen Erweiterungen und Veränderungen erfahren. Mein Weltbild zum Beispiel war einmal Thema in so einem Gespräch mit dem geistlichen Begleiter. Und ich erklärte ihm das, dieses Bild der Mission, dass wir unerreichte Menschen, die nicht im Glauben stehen, erreichen und dass wir das einteilen und dass wir fragen, wo gibt es Evangelikale und wo gibt es sie nicht und was ist da, und wir teilen die Welt ein. Und das erklärte ich ihm dann mal so, und dann hat er sich das angehört und sagte, ja, das klingt sehr stark nach einem Weltbild der Einteilung, dass wir Kriterien haben, wie wir die Welt einteilen. Und im weiteren Gespräch wurde dann deutlich, dass ich eigentlich mit einer Checkliste sehr stark umgehe in meinem Glauben. Für mich war diese Checkliste besteht aus 4 Dingen. Nicht, dass die unwichtig wären, aber es gibt noch was Tieferes. Zu dieser Checkliste gehört die Bibel als der einzige Glaubensmaßstab. Ich habe andere Christen gecheckt. Wie stehen sie zur Bibel? Jesus, der einzige Weg zu Gott. Das war der zweite Punkt auf der Checkliste. Haben die Leute sich persönlich bekehrt? Ja, können die irgendwie das nennen? Dritter Punkt auf der Checkliste. Sind die Leute missionarisch? Das war der vierte Punkt auf der Checkliste. Und so war mein Christsein sehr stark geprägt von dieser Checkliste und von der Einteilung und von der Abgrenzung. Und ich habe dann gemerkt, als ich so in die Stille ging, dass ich da ganz schön stolz geworden bin in diesem ganzen System. Und ich habe dann im Laufe der Zeit auch liberalere Christen kennengelernt oder Katholiken, die aber wirklich an Jesus glauben. Das hat nicht gepasst in meine Checkliste. Ich habe auf der anderen Seite Leute kennengelernt, die ein sehr bibeltreues Verständnis haben, die die Bibel lesen, aber in der Gemeinde sehr rechthaberisch auftreten, unbarmherzig sind. Ich habe Ehepaare kennengelernt, die nominelle Christen sind, die aber so eine gute Ehe führen, besser als manche Ehen in evangelikalen Kreisen. Und so geraten diese Glaubenssätze und diese Dinge geraten in Bewegung. Und was mir geholfen hat irgendwann, dass ich gesagt habe, Tommy, Jesus ist die Mitte des Glaubens. Leb doch mehr aus dieser Quelle. Und nicht so sehr von der Abgrenzung und von der Einteilung. Ja. Und seh du doch selbst zu, dass du auf Jesus ausgerichtet bist. Check doch nicht immer die anderen, ob die 1, 2, 3, 4 sind. Ja. Helf den anderen, dadurch, dass du bei Jesus bist und auf Jesus ausgerichtet bist, helf den anderen, dass sie auch Jesus näher kommen, egal wo sie stehen. Ja. Und das war für mich eine große Erkenntnis in der Zeit der Lebensmitte. Ich wollte nicht mehr weiter Propagandist dieser Checkliste sein oder dieser Bewegung, sondern Nachfolger Jesu. Und das war sehr wichtig. Interessant war auch, dass einmal in einer geistlichen Begleitung, in einem Gespräch, da merkte der Begleiter, dass ich die Dinge gleich schon wieder, die ich erkannt habe, die habe ich gleich schon formuliert und fast schon gesagt, das werde ich am nächsten Sonntag in der Predigt weitergeben. Hat er gemerkt, ja? Und dann sagte er, Herr Weinheimer, Sie sind jetzt schon dabei, die Dinge, die Gott Ihnen gegeben hat, wieder zu vermarkten. Aber Sie müssen das für sich mal wirken lassen. Gott hat doch zu Ihnen geredet. Verkosten Sie die Dinge doch. Geben Sie es doch nicht gleich weiter. Und dieses Weitergeben, das sage ich euch ganz ehrlich, hat oft auch was mit diesem Antreiber zu tun, dass man Anerkennung sucht. Ja, das ist oft so, dass man gute Dinge weitergeben möchte. Vielleicht was Besonderes, was man erlebt hat. Und so waren mir diese Zeiten einfach sehr wertvoll, Zeiten zur Glaubensvertiefung. Und das kann schmerzlich sein, diese Prozesse der Selbsterkenntnis. Ich habe hier von dem Tauler auch ein Originalzitat, wo er das beschreibt. Er sagt, Kinder, woher meint ihr, kommt es, dass der Mensch auf keine Weise in seinen Grund kommen kann? Das ist schuld daran. Da ist manch dicke, gräuliche Haut darüber gezogen, so dick wie Ochsenstirnen. Und die haben ihm seine Innerlichkeit so verdeckt, dass weder Gott noch er selbst hereinkam. Es ist verwachsen. Wisset, etliche Menschen mögen 30 oder 40 Häute haben, dicke, grobe, schwarze Häute wie Bärenhäute über ihre Seele. Ja. Und so hat er damals im Kloster diese Frauen herausgefordert, sich doch zu öffnen, in die Tiefe hineinzugehen. Ein biblisches Beispiel, dass sich das Gottesbild auch ändert, finden wir bei dem Elia. In 1. Könige 19, da wird beschrieben, wie der Elia diesen großartigen Glaubenskampf besteht mit den Baalspriestern. Und er einen stürmischen Gott erlebt auf dem Karmel. Und dann kommt eine einsame Zeit. Kommt eine Zeit voller Angst und Zweifel, voller Depression. Eine Zeit in der Wüste für den Elia. Ziemlich bald danach. Und dann kommt es auf dem Berg Horeb, so lesen wir da in 1. Könige 19, zu einer erneuten Gottesbegegnung. Und das ist wunderbar zu lesen. Gott ist nicht in seinem alten, stürmischen, radikalen Gottesbild, sondern im stillen, sanften Sausen. Gott redet zu ihm im Flüsterton. Und sein Gottesbild wird erweitert. Und das Gottesbild, wenn unser Gottesbild erweitert werden möchte und soll, dann geht das nur über die Beziehung, dass wir mit Gott in Beziehung treten. Als vierter Punkt der Neuorientierung, Gelassenheit, die Bejahung des Lebens. Ich denke, das ist sehr wichtig, dass wir hineinkommen in eine größere Gelassenheit. Gelassen sein, Gott vertrauen und uns in seinen Willen begeben. Mir gefällt ein Bild der Waage. Oft sind wir so auf einer Seite der Waage und wollen, dass die Waage dahin zeigt. Aber es ist wichtig, dass wir in die Mitte der Waage treten und Gott den Ausschlag geben lassen. Das ist ein Bild für Gelassenheit. Nicht wieder die Krise selbst managen wollen, sondern das Gedränge aushalten, die Zeit aushalten der Krise, auch leidensbereit sein, auf Gott vertrauen, dass er mich zur rechten Zeit da auch durchführt. Das ist nicht Zufall. Gott lässt mich in das Gedränge hineingeraten, es ist nicht ohne Absicht, dass Gott das tut. Der Tauler gebraucht ein Bild von zwei engen Steinen. Die Schlange, wenn sie sich häuten muss, dann sucht sie das Gedränge der Steine. Und dieses Gedränge der Lebensmitte kann uns helfen, dass wir wie diese Schlange gehäutet werden muss, es aushalten, in diesem Gedränge durchzugehen. Und dass wir dadurch auch Gott vertrauen und die Bedrohlichkeit und die Gefährlichkeit auch der Lebensmittel überwunden wird. Er ist der Meister des Lebens und er benutzt die Krise zur Formung und Vollendung meines Lebens. Und da wären wir jetzt im letzten Bereich, Formung und Reifung. Ich komme jetzt auch zum Schluss. Formung und Reifung, Glaubensvertiefung habe ich genannt. Manche suchen in dieser Sinnkrise überhaupt erst den Glauben. Also viele Menschen, die vorher gar nicht glaubten, die beginnen plötzlich Glauben zu suchen. Ich habe ein Zitat von einer Julian Barnes, die einen Artikel im Spiegel geschrieben hat, die sagte, ich glaube nicht an Gott, aber ich vermisse ihn. Das ist auch so eine typische Aussage der Menschen in der Lebensmitte. Ja? Ich glaube nicht an Gott, aber ich vermisse ihn. Manche Christen, die suchen eine Glaubensvertiefung. Das ist genau richtig. Dass wir doch unseren Glauben verankern in einer leistungsunabhängigen Gottesbeziehung. Ja, das ist so wichtig. Wo Jesus die Mitte ist, die Mitte des Glaubens, von der ich lebe. Der geistliche Begleiter hat mir immer wieder mal gesagt, Herr Weinheimer, denken Sie doch auch an den Geschenkcharakter des Glaubens. Ja, das war so ein typischer Satz, der mir immer noch nachgeht. Dann die Ganzheitlichkeit. Es ist wunderbar, wenn wir gelassener, ruhiger werden, aufmerksamer, achtsamer, wenn wir aufhören, uns beweisen zu müssen, Fassaden ablegen, wenn wir heil und ganz werden. Und die Menschen, die durch Erfahrung weise geworden sind, gütiger, die fest geworden sind, aber doch flexibel bleiben, das sind die Menschen, die gebraucht werden. Und das wären dann die Menschen, die neue Aufgaben auch anpacken. die andere Aufgaben wahrnehmen, die vielleicht Verantwortungsträger werden, in Beruf, in Gesellschaft oder in der Gemeinde. Wir wachsen vielleicht in Aufgaben hinein, dass wir Freunde, Begleiter, Väter oder Mütter des Glaubens werden. Das sind die beiden nachfolgenden Themen, morgen und übermorgen, dass wir da hineinwachsen. Und zum Schluss, dass wir unser Leben verstehen als ein Pilgern, und damit möchte ich abschließen. Wir sind unterwegs zum Ziel, einmal bei unserem Schöpfer und Erlöser ganz zu Hause zu sein. Wir selbst richten uns auf Gott aus, auf dieses Ziel, und die Dinge dieses Lebens, die können uns dabei helfen, die sind dem hingeordnet, die sollen uns aber nicht gefangen nehmen, sollen nicht als ungeordnete Leidenschaften uns irgendwo fesseln. Sie sollen uns vielmehr helfen, dass unser ganzes Leben auf Gott ausgerichtet ist und dass wir von einer Gnade zur anderen gehen und dann auch zur rechten Zeit bei Gott ankommen werden. Ja, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Und wer gleich möchte, kann gerne noch mal ein paar Dinge hier vertiefen. Ich habe einen kleinen Zettel vorbereitet, wo ein paar Bücher draufstehen. Ich habe auch fast alle Bücher mitgebracht. Und das wären anregende Bücher, wenn man sich weiter mit diesen angerissenen Themen beschäftigen möchte. Ich habe auch eine Internetseite als Empfehlung draufgeschrieben. Und wenn man noch Fragen oder Anregungen hat zu dem, was ich gesagt habe, kann man mich auch gerne anmailen. Ich habe hier eine E-Mail-Adresse auch angegeben. Ich habe so ein paar Kopien gemacht. Und die kann man gleich hier haben. Ja, bis dahin. Ja.